es geht um die Geschichte, um die Menschen in der Geschichte.
Man spricht eben über die Figur, die man darstellt, in der dritten Person.
Es ist ihre Interpretation, die wir interpretieren.
Wir sind am Theater und das Großartige am Theater ist ja einfach die Fantasie.
Es ist weit mehr als nur ein Geschichtsreferat und macht das für den Zuschauer emotional zugänglicher, als jetzt nur Seiten im Geschichtsbuch zu lesen.
Einfach Momente, wo Schicksale angesprochen werden, die sehr, sehr schmerzhaft sind.
Da finde ich es manchmal schwer, alles zusammenzuhalten.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Folge 5 der Kantinengespräche aus dem Tonstudio des Landestheaters begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Verena Gruber und ich freue mich besonders auf meine Gespräche heute mit Marion Reiser und Christoph Keil. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Die beiden sind Schauspieler am Tiroler Landestheater Innsbruck und im neuen Stück Café Schindler zu sehen. Das Stück Café Schindler geht auf die autobiografische Erzählung von Marielle Schindler zurück. Sie ist in London geboren, sie ist Anwältin und sie spannt einen weiten Bogen von der Migration ihrer Urgroßeltern aus Preußen und Böhmen nach Innsbruck im 19. Jahrhundert. Dort wurde 1922 das legendäre Café Schindler gegründet und die Geschichte geht bis hin zur Verfolgung und Vertreibung und Ermordung ihrer Familienmitglieder in der Shoah. Wir sehen sozusagen, wie der Antisemitismus hin zum Zivilisationsbruch der Shoah geschildert wird. Und das alles geschieht in einem historischen, politischen und sozialen Zusammenhang. Marion und Christoph, das Stück beginnt mit 7 Marielles. Ihr steht sozusagen alle zusammen als Ensemble auf der Bühne und spielt diese Figur. Könnt ihr uns diese erste Szene etwas beschreiben?
Ja, in der ersten Szene geht es um den Vater von Marielle, also der Autorin des Buches. Und das ist Kurt. Und Kurt ist sozusagen der Reibepunkt über den ganzen Abend. Das ist der Mittelpunkt, das ist die Achse, um die sich dieses Buch aufgebaut hat, das Marielle geschrieben hat. Und in dieser ersten Szene, in der wir alle Marielles darstellen oder versuchen, sie darzustellen, geht es eben um Kurt und ein bisschen so ein Abriss, ihr Verhältnis zu ihrem Vater.
Marielle, Marion, habt ihr ja auch persönlich kennengelernt. Sie war ja auch mit dabei. Was war das für eine Begegnung?
Sie war, glaube ich, relativ am Anfang bei den Proben, ne? Glaube ich, ja. In der zweiten Probenwoche. Und hat uns einfach nochmal selber so ein bisschen was über die Fotos erzählt, wo wir da rumgeblättert haben. Etwas über die Entstehung, etwas über auch die Familienverhältnisse, etwas ein paar Sätze mehr verraten, als, glaube ich, drinstehen, genau, im Buch.
Ist das wichtig für Schauspieler oder ist das eine besondere Art der Begegnung von einem Stück, wenn man die Autorin selber kennenlernt, mit ihr spricht?
Also muss ich jetzt zugeben, war jetzt nicht das erste Mal, dass ich in der zeitgenössischen Literatur dann auch mit Autor oder Autorin gesprochen habe, auch während den Proben zum Stück. Aber natürlich macht es das nichtsdestotrotz besonders, wenn man den Verfasser, die Verfasserin da sitzen hat und ein paar Fragen direkt stellen kann.
Mhm. Ja. Und es ja nochmal einen Unterschied macht, ob jemand Autorin ist oder das autobiografische Erzählung ist.
Natürlich, und das vor allem dann.
Sie ja auch Fall. Keine Schriftstellerin ist. Genau. Die Romanvorlage ist schillernd, niederschmetternd, würde ich mal sagen. Ein Mammutwerk, es hat fast 500 Seiten. Und daraus ist eben diese Bühnenfassung entstanden. Regisseurin Jessica Glause und die Dramaturginnen Veronika Maurer und Elisabeth Schack haben das extrahiert, gekürzt als Bühnenfassung eben zurechtgerichtet. Womit hat denn eure Arbeit am Text begonnen, Christoph?
Es hat begonnen, so wie eigentlich alle Stücke beginnen. Wir haben gelesen, wir haben erstmal das Stück gemeinsam gelesen. Ich glaube, dass tatsächlich die meisten von uns oder alle das Buch im Vorfeld gelesen hatten. Und ja, wir haben uns zur Konzeptionsprobe getroffen, haben gemeinsam das Stück gelesen und haben dann mal angefangen zu reden. Zu reden über das Stück an sich und dann über die Fassung erst in der konkreten Arbeit am Tisch. Das heißt, wir haben uns die erste Szene vorgenommen, haben sie gelesen, gemeinsam mehrmals gelesen und haben dann nochmal geschaut, was muss man adaptieren, was muss man vielleicht umstellen, muss man Texte anders verteilen, muss man da oder dort noch einen Satz rausnehmen oder was dazugeben.
Wie war so der erste Eindruck? Ihr habt das Buch gelesen und dann habt ihr die Bühnenfassung vor euch. Ich sag's mal so, es gibt ja eigentlich keine Dialoge. War das so Hilfe?
Es gibt einen Dialog. Es gibt einen Dialog, von dem Mariel Schindler selbst gesagt hat, sie hätte ihn beim Friseur geschrieben. Und der kommt auch im Stück vor. Ja, natürlich ist eine massive Reduktion da im Vergleich zum Buch. Es geht ja auch gar nicht anders bei 480 Seiten, wenn man es an einem Theaterabend bewältigen will. Und zunächst einmal hat man das Gefühl, es geht um wahnsinnig viel Namen und Jahreszahlen und Fakten. Und das war sicher eine große Herausforderung für uns, dem irgendwie Leben einzuhauchen. Ja.
Ist es auch so, diese Textvorlage, dieses Mammutwerk sozusagen, sich zu merken, ist in besonderer Art und Weise herausfordernd gewesen, weil es eben so viel historische Fakten und Zahlen gibt. Ist das noch eine besondere Herausforderung bei einem 8-Stunden-Probentag?
Ich fand eine besondere Herausforderung, dass man da halt auch von Menschen spricht, die tatsächlich gelebt haben. Das ist jetzt keine literarischen Figuren, wo man sich unbegrenzt frei fühlt in der Interpretation, sondern schon auch an ein bisschen was gebunden. Und ich finde, da hilft dann auch dieser Erzähltext, also der dann nicht per se ein dramatischer ist, sondern zu einem gemacht wird durch die Zusammenstellung der Dramaturgie, der Regie und dann durch uns. Ja, eben, es blieb ja auch in dieser dritten Person. Dadurch bleibt es auf Distanz, aber ich würde es so beschreiben, diese Distanz, die dann zu den Figuren, die ja eigentlich tatsächliche Menschen gewesen sind und sind, macht einen dann etwas freier, sage ich mal, weil es klarer ist, dass das nur eine Abstraktion sein kann von einem echten Menschen und jetzt kein Biopic über Churchill oder so, ne? Wie es dann verfilmt wird, wo man dann kleine Gesten bis ins Letzte oder so studiert, sondern es geht um die Geschichte, um die Menschen in der Geschichte, um den Ausdruck Faschismus, also die Geschichte an sich, was alles in Österreich und vor allem in Innsbruck zu dieser Zeit passiert ist. Und ja, das ist eine Gratwanderung, das trotzdem emotional zugänglich zu machen, für einen selber und auch fürs Publikum, aber eben zu dieser dritten Person. Ich glaube, dadurch macht man auch die Projektionsfläche klarer, wenn dieser lange Satz jetzt doch einen Punkt hat.
Ja, Christoph, ist es auch für dich so gewesen, dass es eine große Herausforderung war, in dieser dritten Person trotzdem, also trotz dem dokumentarischen, nüchternen Charakter, der ja die einzige Möglichkeit war, diesem Thema irgendwie beizukommen, auch trotzdem der Figur nahe zu kommen und die Emotionen auch ins Publikum transportieren zu können?
Anfangs schon, ja, das war schon ein Problem. Es wurde aber mit der Zeit leichter. Man spricht eben über die Figur, die man darstellt, in der dritten Person. Und irgendwann ist es aber so, als würde ich tatsächlich ich sagen und nicht Hugo sagt, ja, sondern ich sage. Genau. Man eignet sich das an und wir haben natürlich den großen Vorteil als Schauspieler, dass wir interpretieren dürfen. Das heißt, wir müssen ja jetzt nicht historisch exakt sein oder jemanden 1:1 nachstellen, sondern wir dürfen und müssen ja interpretieren und selbst Mariel hat ja auch interpretiert, auch das, was sie in diesen 480 Seiten schreibt, ist ja bis zu einem gewissen Grad auch eine Form ihrer Interpretation der Geschichte. Und sie hat uns ja auch alle Freiheiten gelassen, unsere Interpretation zu finden. Und das hilft natürlich auch in der Figurenfindung dann, wenn man sagt, für mich ist Hugo das und das und dann kann ich da ein bisschen emotional reingehen, auch wenn er so vielleicht gar nicht hundertprozentig war.
Und es ist ja auch alles immer aus der Perspektive von Mariel geschrieben, genau, und erzählt. Eben.
Es ist ihre Interpretation, die wir interpretieren.
Genau.
Ja. Habt ihr euch intensiv mit den historischen Figuren beschäftigt oder musstet ihr euch mit den historischen Figuren beschäftigen, um die Kunstfigur lebendig zu machen?
Naja, soweit das möglich war. Also ich habe jetzt nicht mehr Informationen gehabt, als aus dem Buch rauszuholen sind. Und damit habe ich mich natürlich beschäftigt. Also das sind viele Fakten und da erfährt man aber nicht sehr viel über das emotionale Innenleben der Figur. Auch Mariel konnte mir da zum Teil keine Antworten drauf geben, weil es hätte mich zum Beispiel interessiert, wie Hugo, der ja der Gründer dieses Cafés war und der Großvater von Mariel, als Vater funktioniert hat zum Beispiel, weil er halt wahnsinnig viel in seinem Café war, eine Ehe hatte, die an der Oberfläche funktioniert hat, aber offenbar nicht besonders tief ging. Und seine Frau war wahnsinnig viel auf Reisen, sie haben nicht sehr viel Zeit gemeinsam verbracht, haben aber eben dieses Kind Kurt gehabt, den Vater von Meriel. Und mich hätte interessiert, wie war denn Hugo als Vater? Und da konnte sie mir aber auch nichts dazu sagen. Das wäre natürlich, für einen Schauspieler ist das natürlich dann Futter, aber da muss man halt dann ein bisschen ja, woanders suchen.
Ja, und bei mir würde ich sagen, ist also eben bei der Sophie, der Mutter von Hugo, hat man auch das, was Meriel schreibt. Und das ist eben eine Interpretation, wo man dann eine Temperatur mitbekommt, wie sie diese Frau sieht, die sie ja selbst auch nie kennengelernt hatte. Das habe ich dann versucht zu nehmen. Und das meinte Meriel bei der Premiere dann auch. Ja, so ungefähr hatte sich das, sie sich die Sophie vorgestellt. Beim Franz Hofer, muss ich sagen, war es schwer, was zu finden, was mich sehr überrascht hat, weil der ja Gauleiter von Tirol Vorarlberg war. Also, und das, wenn man jetzt sich jetzt nicht in Archive verkriecht, sondern jetzt nur über Internet etwas recherchiert, ist echt kaum was zu finden. Also gegen null. Das fand ich auch bezeichnend.
Man muss ja sagen, dass du vor einer besonderen Herausforderung auch gestanden bist, weil du auch viele verschiedene Rollen, in viele verschiedene Rollen geschlüpft bist.
Das sind also die meisten, bis auf Meriel 1 sozusagen, haben verschiedene Figuren, Zitate gehabt.
Vielleicht sagen wir hier noch einmal an dieser Stelle, Meriel 1 ist die Erzählerin, genau. Und die wird von Sarah Nunius gespielt und es ist eigentlich die einzige, die in dieser Rolle bleibt, ja. All ihr anderen wechselt.
Wir wechseln, genau.
Kommen da immer wieder dazu und wechseln sonst in andere.
An dieser Stelle passt vielleicht auch die Frage nach der Ausstattung und auch nach eurem Kostüm. Fangen wir mal da mit an. Es ist ein Hosenanzug für alle gleich, außer in den verschiedenen Schattierungen dann von Rot und Pink. Wie habt ihr euch in diesem Kostüm gefühlt und wie ist es mit diesem Kostüm immer wieder den Rollenwechsel hinzukriegen?
Also es gibt schon unterschiedliche Schnitte des Kostüms auch. Es sind zwar alles rot und rosa-lila Töne im Grunde, aber es gibt so unterschiedliche Schnitte ein bisschen. Aber es sind alles Hosenanzüge. Und ich hatte meine erste Armprobe und ich weiß noch, dass die Ausstatterin gesagt hat, ja, also mir ist ganz wichtig, du musst in erster Linie schön und elegant sein. Und das hat auch funktioniert, finde ich. Also ich sehe mich da und ich fühle mich da auch ein bisschen fremd drinnen, aber das finde ich auch ganz schön, weil ich denke mir auch, ein Kaffeehausbesitzer wie Hugo Schindler vielleicht, der jeden Tag in wahrscheinlich mit Sicherheit in Anzug mit Fliege und gesteiftem Hemd aufgetreten ist, hat sich vielleicht auch nicht immer hundertprozentig wohl gefühlt. Es war wie eine Uniform oder so und so ging es mir auch mit diesem Kostüm, aber es passt wunderbar, finde ich. Also ich fühle mich da mittlerweile wohl im Kostüm und die Wechsel bekommen wir hin über, ich nenne es jetzt mal Lätze, die wir uns umbinden, das mit Klettverschluss verschließen können. Genau, das sind unterschiedliche Lätze und für jede Figur steht ein Latz und die können wir wechseln und damit wechselt auch nach außen hin die Figur.
Genau, also ich glaube, einfach dieses Kostüm so einfach darstellen, wir gehen von einer Grundfigur aus, der Meriel, die das dann erzählt und diese, eben wie du meintest, diese Lätze legt man sich halt dann um für diese jeweiligen Figuren Zitate. Und das macht eben wie diese dritte Person, von der ich gesprochen habe, das gibt auch auf gewisse Weise eine Freiheit, auch wenn man erstmal denkt, na ja, aber wäre jetzt nicht besser da und dort dann vielleicht doch ein Rock oder hohe Schuhe oder bin aber sehr froh, dass ich keine Nazi-Uniform anziehen musste. Und diese Letzte bezeichnen für mich, also versinnbildlichen so eine Art, ganz simpel gesagt, Projektionsfläche, ganz eindeutig dran gemacht sozusagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes,
genau, ja.
Zur Projektionsfläche zählt ja auch sonst die Ausstattung. Es gibt keine Hakenkreuze auf der Bühne, keine Nazi-Uniformen. Es gibt ganz wenig Futter, sage ich mal, für euch auch. Christoph, du hast davor den Begriff auch gerade erwähnt. Es gibt kein klassisches Kaffeehaus, sollte sich das Publikum das erwarten. Es gibt ein paar Andeutungen und ich sage mal Stichwort Kristall. Leuchter für Hugo zum Beispiel, aber dann natürlich auch für andere Rollen. Was sehen wir da auf der Bühne und was nehmt ihr euch als Futter? Es gibt ja nicht viel.
Es gibt nicht so viel, aber das sind wir Schauspieler gewohnt. Also das ist für uns nicht so schlimm. Ich glaube, es geht dann eher ums Publikum, das sich vielleicht was anderes erwartet. Also wie gesagt, es gibt einen großen Kristalllustor auf der Bühne, es gibt eine sehr große Art Operationsleuchte, es gibt noch zwei Lampenschirme, zwei große, es gibt ein riesiges Schild mit Kaffee Schindler, das verändert werden kann in Kaffee Hiebel, so hieß es ja dann ab 1938 für ein paar Jahre. Und ja, wir sind am Theater und das Großartige am Theater ist ja einfach die Fantasie. Und im Endeffekt, wenn ich heute das Buch lese, so habe ich meine eigenen Bilder dazu und habe ja auch nichts bebildert. Das entsteht alles im Kopf und das können wir am Theater auch mit wenigen Versatzstücken, können wir Fantasien anregen und hoffentlich gelingt uns das beim Publikum.
Ja, also so das Kino im Kopf mit ganz wenigen Versatzstücken.
Genau, und wenn man da jetzt auf historische, genaue Zitate verzichtet, bleibt es ja auch auf eine Weise allgemeingültiger. Oder?
Ja, finde ich auch. Und was noch ganz interessant ist, wollte ich noch dazufügen, dadurch, dass wir eben relativ viel unter Anführungszeichen trockenen Text haben, hat man manchmal das Gefühl, wir als Schauspieler oder ging und in den Proben ging es uns, glaube ich, manchmal so, wir stehen so und dann sagen wir die Sachen so auf. In Wirklichkeit, also es ist dann jetzt von den Schauspielern nicht groß Bewegung da, aber diese ganze Maschine, dieser ganze Abend bewegt sich permanent, hat man das Gefühl. Also wir haben ein ganz tolles Lichtdesign, wir haben ein tolles Tondesign, wir haben eine Bühne, die sich bewegt mit Drehbühne, mit diesen Objekten, wir haben diese Kostüme, wir haben die Sprache dazu. Und dann beginnt dieses ganze Ding sich zu bewegen, einen ganzen Abend lang, eine Stunde 50. Und das finde ich schon toll, das ist schon großartig am Theater, dass man das dann auch wieder hinkriegt, obwohl die Schauspieler zum Teil einfach nur stehen und Text abgeben.
Und Fakten und Zahlen abgeben. Und genau, da kommt auch gleich meine Frage und auch das, was wir teilweise auch schon in Rezensionen jetzt gelesen haben. Die Gefahr des historischen Referats, des Geschichtsunterrichts, ist die Gefahr gegeben, würdet ihr sagen? Oder ist es wirklich wichtig, dass das auch so präzise historisch benannt wird? Es hat natürlich teilweise schon ein bisschen was von einem Geschichtsunterricht, aber den braucht es wahrscheinlich.
Ja, wenn man sich umsieht auf der Welt, würde ich sagen, den braucht es ganz dringend. Das stimmt schon, es hat natürlich ein bisschen was von Geschichtsunterricht, ja. Ich will das aber in dem Fall wirklich überhaupt nicht negativ belegt haben, sondern gerade in Zeiten wie diesen, glaube ich, ist Geschichtsunterricht etwas Essentielles. Wenn wir uns umsehen, wie es in Europa aussieht, auch wie es in Österreich aussieht, wir stehen hier in Innsbruck kurz vor Wahlen und bei dem fast durchgängig stattfindenden Rechtsruck, glaube ich, kann man gar nicht genug Geschichtsunterricht anbieten mit der Überschrift nie wieder.
Ja, und das auch eben, das hat Jessica ja auch schon gesagt, mit dieser jetzt zum Beispiel Aufstieg der NSDAP oder die Genauigkeit von den Vorgängen am 11. März 38 war ihr, glaube ich, auch sehr wichtig, weil das klar macht, wie schnell es dann doch gehen kann und wie groß die Parallelen zu jetzt dann doch sind und dass Hitler den Antisemitismus nicht erfunden hat und auch nicht Österreich drüber gestülpt hat 1938, sondern das schon in der Bevölkerung auch vorhanden war. Das wird ja auch thematisiert, fängt ja die Geschichte im 19. Jahrhundert an in dem Buch und oder in den Biografien der Figuren aus dem Buch.
Ja, eben anfangen tut es ja vor vielen hundert Jahren. Es gab ja immer Wellen des Antisemitismus.
Genau. Und dass das dann nochmal sehr klargestellt wird und eigentlich, wenn man diese Fakten dann sich so vergegenwärtigt beim Textlernen, also es ist schon also noch unheimlicher, als es einem eh schon manchmal ist.
Und in so eine Stelle mit wichtigen historischen Fakten hören wir jetzt ganz kurz hinein.
14.45 Uhr.
Österreichs Innenminister Seyß-Inquart meldet Berlin die Absage der Volksbefragung.
16 Uhr.
Der Aufmarsch der Demonstranten,
flankiert von SA und SS,
erreicht das Innsbrucker Zentrum.
18 Uhr. Schuschnigg versucht ein Blutbad in Österreichs Straßen zu verhindern. Er tritt als Kanzler zurück.
19 Uhr.
Das gesamte Kabinett,
mit Ausnahme von Seyß-Inquart und den übrigen nationalsozialistischen Parteigängern,
tritt zurück.
Es gibt ja einen großen Unterschied zum rein historischen Referat und Geschichtsunterricht hier in diesem Stück. Welcher ist es, Marion?
Ja, also ich würde sagen, dadurch, dass es mit persönlichen Schicksalen verwoben ist und in diesem ganzen Theaterabend Leben kriegt, ist es weit mehr als nur ein Geschichtsreferat und macht das für den Zuschauer hoffentlich dann auch emotional zugänglicher, als jetzt nur Seiten im Geschichtsbuch zu lesen.
Es gibt noch ein weiteres Element, das vorkommt, über das wir noch nicht gesprochen haben, und zwar ist es auch die Musik. Es gibt Musik immer wieder an gewissen Stellen. Eva Jancic ist die Komponistin. Die Musik ist auch alles andere als direkt mit der Zeit verbunden. Also wir hören keinen Jazz, den man vielleicht im Café Schindler gehört hat, Nein. Sondern was hören wir?
Ja, was hören wir? Ich finde da alle Lieder unterschiedlich. Also mein Lied, da spreche ich auch hauptsächlich über die Musik drüber. Die Texte, die Eva da geschrieben hat und in Verbindung gerade bei meinem Song mit diesen teilweise brachialen Elektrolauten sind wahnsinnig aktuell. Also ich finde, sie ziehen das mit ins Heute. Nicht nur, in meiner Wahrnehmung verstärken sie nochmal die Parallele von diesem Aufstieg des Faschismus von damals zu heute.
Und auch da hören wir jetzt kurz hinein.
Die Symmetrie des Faschismus in schillernder Plastizität. Die reaktionäre Revolte der völkischen Identität. Der Narzissmus der Gekränkten vermengt mit Größenwahn schafft saubere Grundlagen. Der Aufstand der Defekten, Mama Maskulinität und deren Lust an der Grobheit erreicht eine neue Qualität.
Also das Stück bringt sozusagen eine demokratiepolitische Gegenwart. Eine Woche vor der Wahl in Innsbruck war die Premiere angesetzt. Glaubt ihr, dass so ein Stück wirklich etwas bewirken kann?
Das ist die Hoffnung.
Und das ist die Frage, die man sich am Theater immer stellt und man muss sie eigentlich immer mit Ja beantworten. Denn wenn ich einen Theaterabend spiele vor, ich weiß nicht, 760 Personen und ich habe einen Menschen erreicht, der sich vielleicht plötzlich anders Gedanken macht über Dinge, dann war es jedenfalls nicht sinnlos.
Oder sich damit auseinandersetzt mit etwas, was er davor einfach nicht am Schirm hatte zum Beispiel. Geht ja viel um die Geschichte Innsbrucks. Ja, dann wäre das toll.
Ja.
Wie ist es euch damit gegangen, euch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Das nimmt man ja mit nach Hause. Inwiefern hat euch die inhaltliche Arbeit an dem Stück emotional gefordert?
Mich immer wieder, ganz konkret im Stück. Also es gibt schon Momente, wo ich auch tatsächlich selbst als Schauspieler emotional betroffen bin, wenn ich mir die Zeit nehmen kann während der Proben oder so. Also es geht jetzt bei der Aufführung, ist das schwierig, aber während der Proben, es gibt einfach Momente, wo Schicksale angesprochen werden, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Und ich habe das in meiner eigenen Vergangenheit auch. Also es gibt auch in meiner Biografie Vorkommnisse aus der Zeit, über die ich leider nur sehr wenig weiß, wie ganz viele in meiner Generation, weil nicht darüber geredet wurde. Aber ich weiß zumindest so viel, dass auch da ganz schmerzhafte Dinge passiert sind und traumatische. Ja.
Das heißt, auch das hat das Stück oder die Arbeit am Stück bei dir ausgelöst, dass du dich da nochmal damit beschäftigt hast?
Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und speziell mit meinem Bruder nochmal telefoniert, der ein bisschen mehr darüber weiß, weil er älter ist und mit meiner Großmutter mehr Zeit verbracht hat und die hat ihm relativ viel erzählt. Genau, und dann haben wir es nochmal ein bisschen ausgetauscht und ich habe jetzt nichts Neues erfahren, aber es war trotzdem tatsächlich nochmal Anlass, auch für mich in meine Biografie da nochmal reinzugehen.
Also bei mir jetzt die Familiengeschichte, hatte ich mich davor schon damit auseinandergesetzt. Also jetzt deshalb nicht nochmal nachgefragt, weil das, was ich fragen konnte, hatte ich schon gefragt. Aber natürlich denkt man da dann mit dran, weil ich halt recht alte Großeltern hatte. Der eine Großvater hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft, der andere im Zweiten. Unterschiedliche Länder, auch Geschichte mit Flucht und Vertreibung dahinter, nicht nur. Es gibt zwei Seiten und da hat man manchmal vielleicht dann so ein bisschen das im Kopf, okay, und zu diesem Zeitpunkt, wo war da mein Teil der Familie, aber jetzt nicht nochmal neu gefragt, sondern so unwillkürlich kurze Parallelen gezogen. Was mich aber schon sehr beschäftigt hat, ist konkret beim Stück ist die Reichspogromnacht, wo ich dann viel auf eben Erinnern.at nachgehört habe, weil die hier in Innsbruck so sehr brutal war und wir ja diese Szene auch haben mit diesen drei maskierten, bei uns maskierten Männern mit diesen künstlichen, überdimensionalen, silbernen Köpfen, also Rudel, Hörhager und Ebner, die andere auch, aber die unter anderem den Hugo Schindler da zusammengeschlagen haben. Und als ich mir diese Geschichten so alle angehört habe, also wirklich bestialische Morde und Übergriffe und also das hängt mir schon noch nach, weil ich gerade noch nicht ganz davon loskomme, wenn ich durch die Stadt laufe. Da in der Villa haben sie den umgebracht und in der anderen Villa haben sie den auf die Straße geschubst und sowas hängt noch sehr nach gerade.
Eine Art von Emotionalität, die sich bei mir auch noch aufgetan hat, war, dass ich mich im Zuge der Produktion ein bisschen beschäftigt habe mit den Täterbiografien. Und da fand ich ganz, ganz erschreckend, wie wenig Täter tatsächlich zur Verantwortung gezogen wurden nach 1945, obwohl man durchaus Beweise hatte und wusste, wer sie sind und wo sie sind. Im Speziellen zum Beispiel Franz Hofer, von dem man gewusst hat, dass er in Deutschland lebt, sogar unter eigenem Namen etwas später, der Interviews gegeben hat und nach wie vor zu Hitler stand und niemals verhaftet wurde.
Ja, das fand ich auch, also kann ich noch immer nicht ganz schlucken, dass das so war.
Dass auch sowas tut richtig weh.
Ja. Das heißt, man ist eigentlich immer wieder konfrontiert mit dem, dass man noch nicht genug weiß und dass vielleicht auch das eine oder andere vergessen ist oder verdrängt ist?
Weiß ich nicht. Also jetzt kommt dann wieder dieser Vergleich Deutschland-Österreich im Geschichtsunterricht. Also ich hatte meine Schulausbildung in Deutschland. Wir haben sehr, 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 sehr viel im Unterricht durchgenommen, was Zweiter Weltkrieg und auch bis zu gewisser Weise Täterverfolgung angeht und Holocaust. Und umso mehr war ich eigentlich erschrocken drüber, weil dass es diese Geschichten gibt, ja, dass die Urteile wahnsinnig abgemildert wurden, ja, dass aber ein Franz Hofer niemals, niemals da wirklich zur Rechenschaft gezogen wurde, obwohl man es hätte können. Also er wurde angeklagt, dann wurde es reduziert, dann wieder fallen gelassen, ja, aber der ist von 1949 bis 1975 hat er am selben Ort gelebt und ist da auch gestorben in aller Ruhe.
Wir hören jetzt noch mal kurz ein Stück hinein und zwar eine Stelle von Hugo. Mhm. Ein Restitutionsverfahren London. Vielleicht kannst du noch kurz einen Satz dazu sagen, Christoph, bevor wir in diese Textstelle auch kurz hineinhören.
Ja, da geht es darum, dass er von London aus die Restitutionsverfahren beauftragt hat und es geht darum, dass die unglaublich lang dauern konnten, diese Restitutionsverfahren, weil es nur drei Richter gab, ohne nationalsozialistischen Hintergrund und ja, darum geht es in erster Linie, dass da auch die Bedingungen für Menschen, für jüdische Menschen, die nach dem Krieg zurückkamen, um sich das zu holen, was ihnen zusteht, was ihnen immer gehört hat, auch denen wurden nach 45 unglaubliche Schwierigkeiten gemacht.
Von London aus betraut Hugo seinen Anwalt Steinbrecher mit der Aufgabe, Restitutionsforderungen geltend zu machen. Es geht um die Villa, es geht um die Firmen und es geht natürlich um das Café. Solche von jüdischer Seite aus erhobenen Forderungen werden auch nach 1945 nicht selten als jüdische Habgier interpretiert. Außerdem kommt es vor, dass Restitutionsverfahren bis zu 15 Jahre in Anspruch nehmen, weil es insgesamt nur drei Richter ohne nationalsozialistische Vergangenheit gibt, die mit solchen Fällen überhaupt betraut werden. Wird eine Restitution dann angeordnet, so ist der jüdische Besitzer verpflichtet, die beim Zwangsverkauf vereinbarte Summe zurückzuzahlen. Unabhängig davon, ob er sie je erhalten hat oder nicht.
Gibt es für euch beide in dem Stück eine besondere Szene, eine Passage, die euch viel bedeutet, die euch emotional auch viel bedeutet und die ihr vielleicht hier auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollt?
Also eben, wie vorhin schon gesagt, hat mich dann doch die Reichspogromnacht sehr beschäftigt. Und dann, wenn dann da diese Feuerrinnen brennen und dazu das Lied, das Julia singt, ertönt, da finde ich es manchmal schwer, alles zusammenzuhalten. Ja, also das wurde ja in Kritiken auch gesagt, das ist eine gute Stille und sie ist schwer zu halten, aber wichtig.
Und ihr haltet sie?
Und wir versuchen sie zu halten, ganz genau.
Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Danke.
Ich verabschiede mich von Ihnen allen, die dazuhören. Ich bin Verena Gruber, am Ton Gunter Essig. Vielen Dank an meine Gäste hier, Marion Reiser und Christoph Keil. Bis bald im Landestheater und hier bei diesem Podcast. Machen Sie es gut.